Was für ein Wochenende. Wo war dann natürlich Sergei Lochthofen auf der Straße, gehe ich stark davon aus. Hallo Herr Lochthofen, ich grüße Sie.
Ja, selbstverständlich auf dem Gutauer Platz und oben bei der Messe in Zürichstraße. Also ich glaube, ich bin 15 Kilometer an diesem Sonnabend gelaufen. Was für einen Elternherrn ja schon ganz gut ist.
Ja, da waren Sie nicht der Einzige. Es waren ja viel, nicht nur die Omas gegen rechts, es waren alle Generationen, habe ich den Eindruck, auf den Beinen. Selbst Leute mit Rollatoren und Rollstühlen habe ich gesehen. Also fast ganz Erfurt war unterwegs.
Nicht nur Erfurt, das war ja wirklich die Welt bei uns zu Gast. Also ich habe ja gerne auch mal nachgefragt, wo kommen Sie denn her? Nürnberg, Hannover, Hamburg, Freiburg. Also Freiburg stellen Sie sich vor, die Leute sind da irgendwo mitten in der Nacht losgefahren, damit sie dabei sein konnten bei dem Protest. Also ich finde, es war ein wunderbares Friedenshappening und Erfurt war die Kulisse dafür.
Mhm. Friedenshappening hätte ja auf der Schlagzeile der TA stehen können. Und da kommen wir zu der Berichterstattung der klassischen großen Medien. Da wurde ja immer Krawall vorausgesagt und immer dieses mantramäßige, es soll friedlich bleiben. Das unterstellt ja immer, dass die meisten Leute eben nicht an einem friedlichen Protest Interesse haben. Eigenartiges Framing, oder?
Ja, das Wort Framing ist natürlich viel im Gebrauch im Augenblick. Also das heißt die Diktion. Und eindeutig hier in der Region bei uns war es die Diktion der AfD. Das heißt, die Journalisten haben zum Teil 1:1 die Vorstellung weitergegeben. Es muss Chaos geben, es muss brennen. Es war ja die Rede sogar von bürgerkriegsähnlichen Zuständen. 2500 schwarz vermummte Terroristen und was. Alles Unsinn, alles Unsinn. Es war eine sehr friedliche, sehr heitere, bis auf wirklich 2-3 kleine Geschichten, wo man auch drüber reden kann, muss das sein. Auch das muss man sozusagen im Griff bekommen. Ich war auch in der Zürichstraße, wo die Eingekesselten waren, war noch eine andere Reihe anderer Kollegen. Es ging auch da nicht ruppig, sondern relativ friedlich zu. Also ich fand, Erfurt hat ein gutes Beispiel gegeben, wie das funktionieren kann, Protest. Und gleichzeitig haben wir gesehen, wie stark Medien versagt haben, mit denen sie praktisch das Narrativ der AfD, also hier geht es um eine Partei, eine demokratische Partei, die bedrängt wird. Das ist natürlich Unsinn. Auch das ist, wenn Sie die Berichterstattung heute sehen, auf Seite 1 kein Wort davon, dass es eine rechtsextreme Partei ist, vor allem auch in Thüringen. Das heißt, auch dieses wurde völlig rausgewaschen. Ich merke das bei vielen Kollegen im Augenblick. Die Angst schon davor, was schreibe ich, was gibt es da für Reaktionen möglicherweise aus der rechtsextremen Szene und was ist in 10 Jahren, dann sind die vielleicht hier wirklich an der Macht und da müssen wir uns so drauf einstellen. Das heißt, die Angst auch der Journalisten, gerade auch hier in Thüringen, ist eigentlich zu riechen, also wie Schweiß.
Das ist natürlich ein harter Vorwurf, weil das ja unterstellt, dass es eine Art vorauseilender Gehorsam ist. Die Medien sind ja noch unabhängig oder haben sie eher Angst vor ihren Kunden, vor den Leuten, vor dem Publikum oder was ist das?
Ich kenne das ja aus der Geschichte. Ich bin ja selbst noch in der DDR-Zeit Journalist gewesen mit allen Auf und Ab der ganzen Geschichte, dann in der Wendezeit. Und ich beobachte beispielsweise auch mit viel Interesse, das zeigt sich ja auch in unseren Gesprächen, was in Russland passiert. Ein Land, das die Glasnost auf den Weg gebracht hat, damals haben wir sie sehr beneidet in den späten 80er Jahren, was dort alles geschrieben und gesagt und gemacht werden konnte im Journalismus, war bemerkenswert. Tolle Beiträge, tolle Journalisten. Und kaum hatte Putin das Ganze in der Hand, sind die alle umgeschwenkt. Die einen, denen haben sie die Zähne ausgeschlagen, die sitzen 10, 20 Jahre lang im Lager und dürfen nichts mehr sagen. Und die anderen sind voll eingeschwenkt. Die Masse ist voll eingeschwenkt auf diesen autoritären Stil, auf Krieg und auf all die anderen Sachen. Ich muss das hier auch befürchten. Das heißt, kaum sind die Machtverhältnisse anders, auch möglicherweise demokratisch herbeigewählt, werden Journalisten und auch die Zivilgesellschaft verstummen. Es wird nicht einfach werden. Insofern war dieser Protest in Erfurt, dieser friedliche, große Protest, ich bin auch nicht der Meinung, dass eine Zahl wie 31.000 stimmen kann, denn es ist ja gar keine Frage, es ist ja gar keine Frage, der Veranstalter sagt 50.000, also in der Mitte irgendwo 40.000. Das können sein, denn eine 31, eine 1 davor, die ist natürlich albern auch seitens der Polizei.
Eine weitere eigenartige Erzählung ist, dass es bei diesem zivilen Widerstand, bei dem Protest nur um links gegen rechts geht. Das ist eigentlich Quatsch, oder?
Nein, ist nicht Quatsch. Das ist schon ein Kern der Sache. Wir sehen ja auch die Art und Weise der Politik zu machen. Wir haben ja diesen Parteitag ja auch beobachtet. Wir haben ja auch die Äußerungen dazu gehört. Im Prinzip hatte man ja eigentlich erwartet, dass da wenigstens ein bisschen Diskussion ist, das ist vorbei. Also auch nach innen hin wird dieser Verein immer autoritärer. Das, was man so am Anfang immer als Chaos und als spontan betrachtet hat, das ist weg. Es ist vorher gekungelt worden. Es sind die Machtverhältnisse auch vorher ausgekungelt worden. Man hat es ja auch deutlich gesehen in den Redebeiträgen, sowohl von Höcke, sowohl auch von der Weidel, auch als auch von Kupala. Das heißt also, da hat sich die Partei auch innerhalb kurzer Zeit wieder gehäutet. Und die Frage ist natürlich mit dem Hintergrund, dass man in Erfurt, also in Thüringen, diesen Partei da durchgeführt hat, vor dem Hintergrund, dass vor 100 Jahren der zweite NSDAP-Parteitag in Thüringen stattgefunden hat, nachdem die Partei verboten war damals. Man hatte damals in der Weimarer Republik, man war kräftiger als heute, man hatte sie verboten gehabt, aber leider auch wieder erlaubt. Und das zeigt natürlich, dass es hier gar keine Scheu mehr gibt, die Parallelen in der Geschichte auch für sich zu nutzen. Das Einzige, was wir noch feststellen mussten, dass Höcke sich nicht getraut hat, nach Weimar mit diesem Parteitag zu gehen. Das wäre dann dem Blindesten dann aufgefallen. Hier gibt es eine Parallele, eine historische Parallele.
Dennoch geht Höcke oder die AfD aus dem ganzen Spuk gestärkt hervor, würden Sie das sagen?
Ja, aber wir müssen wirklich die Dinge unterscheiden. Die ganze Berichterstattung konzentriert sich auf Frau Weidel, die ein besseres Wahlergebnis bekommen hat als ihr Co-Vorsitzender aus dem Osten. Den haben sie abgestraft. Auch dafür offensichtlich, dass er gesagt hat, das mit der Vetternwirtschaft ist nicht gut. Das hat man nicht gerne gehört in der AfD und insofern ist der Mann sozusagen an den Rand geschoben. Und es entsteht der Eindruck in den Kommentaren, vor allem der konservativen, auch bürgerlichen Presse, dass die Frau Weidel jetzt sozusagen uneingeschränkte Herrscherin dieser AfD ist. Dies ist natürlich kompletter Unsinn, da muss ich entschieden widersprechen. Auf einen Fingerschnipp hin von Höcke und seinen Freunden ist sie weg, denn sie stellt ja eigentlich vom Lebensentwurf genau das Gegenteil von dem dar, worüber die AfD sonst immer schwadroniert. Sie ist lesbisch, sie hat gearbeitet für Goldman Sachs, das heißt eine Heuschrecke, also sie ist Managerin, hat mit der Lebensrealität der Menschen in Thüringen oder Sachsen-Anhalt nichts zu tun. Sie ist lebt zusammen mit einem anderen Mädel in der Schweiz. Allein dieser Umstand würde normalerweise jeden anderen Politiker in jeder anderen Partei unwählbar machen. Ein völlig anderer Lebensentwurf. Und das heißt, diese Frau ist jederzeit angreifbar. Die wird gebraucht, solange sie scharf formulieren kann, solange man sich noch ein bisschen demokratisch nach außen geben will. Sie kann ja zum Teil also bei den Konservativen zumindest Stimmen holen. Sobald sie nicht mehr gebraucht wird, wird sie einfach weggeschoben. Das ist auch schon in den 30er Jahren mit der Röntgruppe damals passiert bei der NSDAP. Das heißt also, kompletter Unsinn in der Darstellung, wie die Kräftekonstellation ist. Gestärkt worden ist natürlich der rechtsextreme Flügel aus Thüringen.
Mhm. Wollen wir es damit belassen, weil wir haben uns das ganze Wochenende damit beschäftigt, oder haben wir noch einen Gedanken vergessen?
Naja, es haben ja viele vieles dazu gemacht. Ich finde es erstmal okay und Sie hatten ja die Frage gestellt, ob das nur rechts-links ist. Es ist natürlich auch ein ganz starker Konflikt Land-Stadt. Das heißt, eine etwas anders strukturierte Bevölkerung. Es war eigentlich unverschämt, die Berichterstattung über unsere schöne Stadt Erfurt. Das ist keine AfD-Hochburg. Im Gegenteil, wenn Sie die Deutschlandkarte und die Erstwählerstimmen bei der Bundestagssicht mal anschauen, da ist der Direktkandidat kein AfD-Mann, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Regionen in Deutschland, auch in Westdeutschland, sondern einer von der Linken. Das heißt also, hier in Erfurt, in Weimar, in Jena wird noch Widerstand geleistet, aber das viele Land um uns herum, das ist schon sozusagen dem Rechtsextremismus erlegen und es gibt gar keine Frage, auch nach diesen Parallelen zu dem Parteitag in Weimar der NSDAP, das scheut die Leute nicht, die haben keine Angst davor, also auch keine Berührungsängste mit der NSDAP. Das heißt im Gegenteil, Höcke glaubt zumindest an dieser Stelle sogar punkten zu können. Das sollten wir im Auge haben und die Stadt Erfurt ist zu Unrecht, sagen wir mal, in diesem Kontext so dargestellt worden. Da muss man uns auch entschieden dagegen wehren. Ich glaube, man muss auch den örtlichen Behörden, also Staat, Polizei, auch sehr viel Vernunft, sehr viel Übersicht attestieren. Das muss man auch mal lobend sagen, sonst wird ja immer in unseren täglichen Diskussionen immer alles verrissen. Nein, in dem Fall muss man das sagen. Natürlich haben sie dazu beigetragen, dass dieser Parteitag stattfinden konnte. Leider.
Herr Lochthofen, 250 Jahre, ein neues Land, die Vereinigten Staaten von Amerika, die sich losgelöst haben von der britischen Krone, sehr blutig. Und das war ja, klar haben die andere, die Indigenen, also im Grunde zum Teil vernichtet. Das war auch alles heftig, aber dennoch war es ja eine Demokratie, die da vor 250 Jahren entstanden ist, oder?
Naja, Sie müssen ja sehen, historisch gesehen ist auch die Demokratie in Griechenland ja der Ursprung dieses Gedankens ja nicht ganz so, wie wir es uns vorstellen. Damals war nur ein Bürger und der war frei, wenn er reich war und für das Heer, also für die Verteidigung von Athen genug Soldaten stellen konnte. Das heißt, der hatte auch Stimmrecht. Alle anderen hatten kein Stimmrecht. Das heißt also, abgesehen von den Sklaven und allen anderen, die die Basis dieser Gesellschaft damals bildeten. Das heißt also, Amerika war natürlich sehr unvollkommen vor 250 Jahren, aber der Impuls für uns alle war natürlich entscheidend. Und Amerika quält sich ja bis auf den Tag mit den Ungerechtigkeiten dieses Landes, also der Verfolgung der Indigenen, die bis heute ja sozusagen kein wirklich echten Anteil an der Gesellschaft haben können, den Schwarzen, alles, was dazu gehört. Trotzdem müssen wir gerade bei uns hier im Osten, also in der Gebiet der DDR, wo wir leben, also der mal einstigen, sagen, ohne sozusagen dem amerikanischen Fürspruch und der amerikanischen Auseinandersetzung wären wir heute höchstwahrscheinlich in der Situation gemeinsam hier ein Gespräch ganz offen führen und vielleicht auch klar und offen zu sagen, das ist das Gute dran, dass Trump natürlich dieses 250-jährige Erbe auf schändliche Art und Weise missbraucht, wie es im Übrigen auch Putin zum Beispiel die Helden der russischen, der Roten Armee, die den Sieg 45 über Deutschland errungen haben, auch missbraucht heute für den Krieg. Das heißt also, wir leben in einer Zeit, wo die große Geschichte da ist, aber die wird pervertiert. Und wenn wir gerade auf die Vereinigten Staaten schauen, versucht sich ja gerade ein Präsident fast wie ein Monarch, ein Autokrat zu inszenieren, was überhaupt nicht zu dieser Geschichte passt. Insofern waren auch diese Feierlichkeiten, naja, manchmal ein bisschen schräg, hatte ich sogar das Gefühl.
Mhm. Auch in solchen Tagen muss man sich mit Kolonialismus, mit Sklaverei, Unterdrückung, Ungerechtigkeit beschäftigen. Das gehört alles dazu.
Das gehört alles dazu und natürlich auch mit dieser Geschichte. Und gerade da gibt es ja einen Versuch eines Teils, also vor allem der weißen Bevölkerung. Die Männer spielen dabei eine Rolle, also wie ja bei uns auch Land-Stadt-Konflikt, dass die an dieser Stelle sozusagen versuchen, die Geschichte rumzudrehen. Das ist natürlich nicht nur rechts-links, Stadt-Land, es ist auch eine Frage Aufklärung und Dummheit. Ja, das muss man ganz klar sagen und die Dummheit feiert gerade, naja, große Feiertage.
Von den Feiertagen mal zu den Reformen, die eine Bundesregierung, die deutsche Bundesregierung versucht zu machen. Sind die jetzt auf dem Weg? Die Freude will nicht aufkommen, oder?
Ja, wir werden noch lange darüber diskutieren. Freude darüber, dass auch zum Teil ja geschnitten wird bei den ganzen Dingen. Auch der Bürger natürlich auch zur Kasse gebeten wird, nicht nur die Reichen. Die viel zu wenig, sage ich mal. Da gibt es eine Diskussion bestimmt noch, gerade die Erben, die Reichen. Aber insgesamt, dass man das geräuschlos, ohne vorher groß was durchzustechen, sei mal recht kompakt angeht inzwischen. Also nachdem man ein Jahr lang wirklich auf merkwürdigste Weise da rumgedoldert ist, das ist schon mal ein Hoffnungsschimmer. Das heißt, es geht ja auch darum, die Grundstimmung in diesem Land zu drehen, die nicht sagt, alles ist Mist, alles ist schlecht und wir gehen dem Niedergang entgegen, sondern zu sagen, wir haben noch eine Chance, wenn wir uns zusammenreißen und zusammenfinden, dann werden wir auch durch diese Krise kommen und durch diese Kriege kommen. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser jetzt gelungen. Ich habe jetzt nicht in Details sozusagen, da müssen wir noch diskutieren lange. Ich glaube, in der Grundstimmung könnte es sein, dass wir etwas besser davon kommen, wenngleich das Frühjahr aus in der Weltmeisterschaft natürlich da psychologisch sehr, sehr nachteilig war.
Frau Wagenknecht biedert sich bei der AfD an. Ist das zu hart formuliert oder was hat sie da gemacht?
Na, man kann es gar nicht härter formulieren, das haben Sie schon richtig gemacht. Es gibt offensichtlich, sie ist ja sozusagen skrupellos, wenn es um die Macht geht, wenn es um die eigene Geltung geht, wenn es um die Darstellung der Öffentlichkeit. Mir tun die BSW-Leute in Thüringen leid, die machen eine sehr vernünftige Arbeit, Katja Wolf und ihre Truppen sozusagen. Die versuchen ja auch Brust und Bauch einzuziehen, wenn wieder irgend so eine Bolte aus Berlin kommt. Aber es ist durchsichtig, sie hofft in Sachsen-Anhalt auf das, was es in den 80er und 90er Jahren in der alten Bundesrepublik oder in den frühen Jahren der alten Bundesrepublik gab, die sogenannten Leihstimmen. Immer wenn die FDP kurz vorm parlamentarischen Tod war, also unter die 5% zu wackeln, dann hat man versucht, mit einer Kampagne bei den CDU-Wählern ein paar Prozent zu bekommen, damit die FDP über die 5%-Hürde kommt und die in der Kombination mit 41% CDU und 5% FDP dann auch an die Macht kommen. Und das ist die Vorstellung, die Rechnung offensichtlich auch von Frau Wagenknecht. Sie will von den vielen Stimmen der AfD partizipieren, dass ein paar Wähler umschwenken, dass sie nicht nur 3% bekommen, sondern vielleicht 5,4. Und dann wären sie natürlich schon das Zünglein an der Waage. Und das ist eine Situation, ja gut, die gönne ich natürlich der AfD, von Wagenknecht abhängig zu sein. Aber es wird natürlich grausam werden. Das heißt also, es geht hier um Leihstimmen, um die Einstellung, der Versuch bei der AfD ein paar Stimmen abzufangen.
Ich rede ungern mit Ihnen über Fußball, aber diese mafiöse FIFA-Organisation, dieser Weltfußballverband, der hat es jetzt auf die Spitze getrieben. Ich kenne mich mit den Regeln auch nicht aus, aber dass ein FIFA-Präsident eine Sperre eines Spielers aufhebt, wie ja passiert, zumindest habe ich das so verstanden.
Eine rote
Karte. Okay, erklären Sie es mir genau, aber das ist doch jetzt, da ist doch eine Grenze überschritten oder sind die Grenzen schon lange
also
verschoben?
Die Grenzen sind schon lange überschritten, also denken Sie nur an diesen Friedenspreis, den der Mafioso Infantino über den Trump überreicht hat. Nun muss Trump angerufen haben und darauf bestanden haben, dass der beste Spieler der Amerikaner, der eine rote Karte hat, doch im nächsten Spiel mit auftreten kann. Und die FIFA hat natürlich aus monetären Gründen vor allem auch großes Interesse, dass die Amerikaner im Rennen bleiben. Es ist ja interessant, wer ja alles ausgeschieden ist. Nicht nur die Deutschen. Heute Nacht ist auch Brasilien rausgeflogen und die Norweger haben gewonnen. Bemerkenswert, ja, und die Schweiz ist noch im Rennen. Also insofern sage ich mal, ja, er wird manipuliert, hier wird also mit brutalsten Mitteln vor Publikum auf der großen Bühne gearbeitet. Ich bin ja mal gespannt, ob die zu irgendeinem reinigen Gewitter in der Lage sind. Ich würde vorschlagen, dass der europäische Fußball, die UEFA, austritt aus der FIFA und einen neuen Verband mit den Lateinamerikanern zusammenbildet, wo der große Fußball zu Hause ist und wo man solche mafiosen Strukturen, wie sie jetzt im Augenblick unter Infantino üblich sind, ausschalten kann. Ganz davon abgesehen gehört der Mann natürlich eigentlich vor Gericht. Aber all das, ob wir das erleben, weiß ich nicht. Also es ist schon eine Skandal-WM und der größte Skandal für uns ist natürlich, dass die Mannschaft rausgeschieden ist, die Deutsche. Sie war grau, sie war blass, sie hatte keinen Biss. Das haben sie auch mitbekommen. Es enttäuscht natürlich die Leute sehr. Ich hoffe, dass die Regierung zumindest in Berlin die Arbeit besser macht.
Wir sind ja mit einer sehr guten Nachricht eingestiegen, und zwar, dass Menschen solidarisch zueinander gestanden haben. Das ist gut fürs Gefühl. Haben Sie noch eine weitere gute Nachricht, mit der wir in diese turbulente Woche gehen?
Manche gute Nachricht dringt ja gar nicht durch. Also in Deutschland gibt es ja aufgrund des fast fehlenden Wachstums und dann der Stagnation wenig in der Wirtschaft Freudiges zu vermitteln. Und insgesamt steigt ja die Zahl der Betriebe, die insolvenz gehen. Ja? Im Gegensatz zu Thüringen. Gegen den Trend ist bei uns die Zahl der Insolvenzen nicht gestiegen, sondern gesunken. Das sind einfach nicht nur, sagen wir, kosmetische Geschichten oder nur für die Statistik, sondern da geht es auch um viele Arbeitsplätze in einer Zeit, wo Arbeitsplätze vor allem auch gestrichen werden. Also insofern sage ich mal, eine sehr, sehr gute Nachricht. Ich hoffe, es bleibt so.
Herr Lochthofen, Sie sind jetzt weiter unterwegs. Wir hören uns, der Hocke und Sie sprechen nächsten Monat.
Auf irgendeinem Autohof auf dem Weg nach Frankfurt.
Na denn.
Aber ich warte, bis die letzte Frage verklungen ist.
Ja, die letzte Frage ist, ob wir Sie nächste Woche wieder hören um die gleiche Zeit.
Selbstverständlich. Wär mir eine Freude in jedem Fall. Ne?
Dann noch viel Freude in Westdeutschland und kommen Sie heil zurück.
Alles klar, ich komme.
Tschüss. Tschüss.